Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas, Hallöchen, ich grüße dich. Da sind wir mal wieder.
Da sind wir wieder, genau. Der zweite Versuch und 40 Minuten Pre-Talk oder so ähnlich. Ja, nicht ganz.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, wir müssen das wirklich wie Wettbewerber andere Podcasts machen.
Wir haben noch keine Wettbewerber, wir haben marktbegleitende Podcast.
Ja, so meine ich das ja auch. Ja, mir ist es nicht eingefallen. Ich bin momentan ein bisschen noch mit anderen Sachen beschäftigt.
Ja, ja, wir sind doch alle in der Podcast-Flauschi-Bubble. Oh Gott, das hört sich komisch an, aber es ist ja...
Flauschi-Bubble, das ist ja, irgendwie kam mir jetzt so diese, ach, wie hießen das mit diesen Gummibären? Nee, nicht Gummibären, diese anderen, diese flauschigen, farbigen Regenbogenbären oder so.
Regenbogenbären. Also bei Gummibären denke ich an Walt Disney und jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Gummy Bears.
Oh, oh Gott. Oh, scheiße.
Da merkt man auch mal wieder, super, wie alt man ist, weil ich habe das damals noch im Kinderprogramm gesehen.
Ja, ich habe das im Walt Disney Club gesehen, glaube ich.
Den gab es in meiner Zeit noch nicht. Glaube ich.
Doch, den müsstest du, ich weiß es nicht, aber jedenfalls da lief das. Entweder war das DuckTales oder die Gummibärenbande, die dort
liefen. Hast du die Neuauflage von DuckTales schon gesehen?
Nein.
Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich's kaputt machen will, wobei ich eigentlich nur Gutes darüber gehört habe, aber das sind auch so Kindheitserinnerungen, ich weiß nicht, inwieweit das, schwierig.
DuckTales ist DuckTales, ne? So ist es halt.
Genau.
Quacks der Bruchpilot. Ja, okay. Und
bevor wir jetzt noch weiter in Kinder-Zeichentrickserien.
Ja, und wo wir gerade bei Pilot sind, lass uns doch über Rademacher sprechen, weil Rademacher hat nämlich
genau
auch einen Piloten.
Gut Kurve gekriegt.
Ja, Rademacher hat nämlich auch einen Piloten, nämlich den Heimpiloten, den Homepilot. Und der Homepilot bekommt ja endlich im September eine komplett neue App. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen angeteasert. Und was man mittlerweile sieht, dass wirklich da kleine gravierende Änderungen stattfinden in der App. Also das ist jetzt nicht mal so ein hier ein Feature oder da ein Feature, sondern da wird einiges passieren und tagtäglich tropfen da mehr Infos raus. Und ich freue mich extrem auf die neue Version und das zeigt dann auch, dass die App wirklich sehr stark ist, auch von den Settings her, was man an Einstellungen und an Konfigurationen vornehmen kann, was vorher in dem Umfang so nur über die Web-Oberfläche vom HomePilot möglich war. Das zieht jetzt mehr oder weniger fast alles auch in die App mit ein, also die Konfigurationsmöglichkeit, das Erstellen von Szenarien von Aktoren etc. Also da ist man jetzt noch viel tiefer mit im Thema, also schon fast featuregleich mit der Web-Oberfläche. Und ich freue mich sehr drauf, dass da jetzt eine neue Version kommt. Die kommt ja sowohl für Android als auch für iOS neu. Und ich bin sehr gespannt, was wir im September dort sehen werden. Ja, gucken wir mal. Gut, dann sagen wir an der Stelle recht herzlichen Dank in Richtung Rademacher für die freundliche Unterstützung.
Jawohl.
Gut. Und Unterstützung ist auch wieder das nächste Thema. Der Entwickler Steve Moser, der hat eine plist-Datei aus macOS Catalina aus der Beta-Version rausgegraben. Das ist mehr oder weniger eine Liste aller kompatiblen oder nicht kompatiblen macOS-Apps. Das sind 235 Stück, die nicht mit Catalina kompatibel sind. Und wir verlinken mal das GitHub-Repository in unseren Shownotes. Wer bewusst oder unbewusst mit alten Apps unterwegs ist oder da auch so ein paar Perlen da drin hat, die er verwendet, der sollte da unbedingt mal reinschauen, ob die kompatibel sind. Vermutlich sieht es da schlecht aus. Da sind solche Dinge drin wie Text Wrangler etc., die dort Probleme machen oder nicht mehr funktionieren. Und auf jeden Fall reingucken, wer noch mit vielen alten Softwareversionen unterwegs ist.
Ja, und ich versuche mich gerade dran zu erinnern, Und zwar, es gibt eigentlich eine recht einfache Art und Weise zu checken. Also es geht ja jetzt um diese 64-Bit-Unterstützung im Prinzip, oder?
Ja, nicht nur das. Da gibt es auch andere Inkompatibilitäten. Das ist dann auch mal relativ detailliert aufgeschlüsselt in dieser plist-Datei, was funktioniert und wo es umging. Es sieht natürlich auch so aus, dass denn die Softwareentwickler hoffentlich auch Updates liefern werden. Aber es gibt natürlich auch so alte Software, die einfach stehen geblieben ist, wo es keine Updates vergeben wird und die trotzdem noch im Einsatz ist.
Ne? Genau, weil Catalina unterstützt, glaube ich, in Zukunft nur noch 64-Bit-Software.
Das ist richtig, ja.
Genau, weil da kann man, also wenn es erstmal darum geht, um zu gucken, welche Software habe ich installiert und ist das eine 64-Bit-Version, da gibt es eigentlich über die Systeminformationen eine einfache Art und Weise zu gucken unter Programme, und dann je nachdem, wie man das Fenster eingestellt hat, ein bisschen nach rechts scrollen, da steht nämlich, oder gibt es eine Spalte mit 64-Bit und da steht immer nein, ja, hoffentlich mehr ja als nein bei euren Programmen, aber da könnt ihr auch gucken. Wenn dann hier so wirklich dann Programme dabei sind, mit denen ihr täglich arbeitet und da ist noch keine 64-Bit-Version installiert auf dem Rechner, kann man mal gucken, ob es ein entsprechendes Update bereits gibt dazu oder halt erstmal absehen vom Update auf Catalina. Weil das wäre dann schon eine böse Überraschung, wenn das Programm nicht mehr funktioniert, auf was man angewiesen ist. Aber wenn man da nicht gerade irgendwie was ganz Spezielles benutzt oder irgendwelche älteren Programme, die halt auch nicht mehr gepflegt werden, sollte man da relativ auf der sicheren Seite sein. Ja. Von daher, also ich habe da nämlich auch schon mal schnell drüber geguckt. Ich habe zwar da noch ein paar Leichen bei mir, für die es auch keine 64-Bit-Versionen mehr geben wird, aber das sind auch Programme, da, mein Gott, da, die schleppe ich mit mir rum, ja, aber das sind jetzt keine, wo ich dann ja nicht drauf verzichten könnte. Wobei sich mir das Problem ja nicht stellt, weil mein Mini kein Catalina unterstützt. von daher bin ich da eh auf der sicheren Seite, ja.
Ja, also von daher bist du wirklich richtig safe.
Aber wie gesagt, da kann man auch mal, wenn es um 64-Bit-Unterstützung geht, einfach gucken und über diesen Mac dann Systembericht müsste das sein und dann links Programme und dann kann man da auf jeden Fall auch schon mal über den 32-64-Bit gucken, ja, die Programme, die man installiert hat.
Ja, genau. Ja, ich würde sowieso jeden raten, noch ein wenig zu warten, auf Catalina umzusteigen, so ein bisschen abhängen lassen.
Ich kann mich da gerade in eigenen Erfahrungen, was iOS betrifft, ja, und zu Catalina hört mir Ähnliches. Also die Beta dieses Mal war bei Weite nicht so geeignet wie die Beta vorher. Also jetzt haben wir ja iOS 13, wie die Beta von iOS 12, die war ja eigentlich ab der ersten Public-Version schon sehr gut, ja, kann man sagen. Aber 13, gewöhnungsbedürftig, also was heißt gewöhnungsbedürftig, sehr buggy. Selbst das letzte Update, ich habe es ja bei mir installiert, selbst das letzte Update lässt gerade in Bezug auf Mail, also auf Apple Mail, ein bisschen was zu wünschen übrig, plus ein paar andere Bugs noch, aber das war schon mehr Beta-Software als damals die 12er, ja.
Ja, aber was willst du machen? Ist halt auch Beta, ne? So ist es
ja. Ja, halt. Klar, es muss einem bewusst sein. Mir ist es ja bewusst gewesen.
Ja, ja.
Und das, was man so gehört hat, kann ich auch wirklich bestätigen. Und ich habe es am Mini definitiv keine Catalina-Beta installiert, auch nicht auf dem externen Laufwerk. Nichts, ja, weil mit den Erfahrungen von iOS und den Berichten zu Catalina, wo es ja dann ähnliche Aussagen dazu gab, nein. Ja, ich habe auch die Beta nicht auf meinem iPad installiert. Von daher, ja, Ende.
Ende. Gut. Und wo du gerade bei Ende bist, das MacBook Pro 15 Zoll wird wohl auch bald am Ende sein, jedenfalls in der Diagonale des Bildschirms, weil es nähern sich die Gerüchte, dass das 16 Zoll das Produkt ablösen wird und nicht ergänzen wird.
Ja? Ja, das waren jetzt gerade die Sachen, die, glaube ich, die letzten Tage so aus der Supply Chain auch kamen. Letzte Woche waren ja eher noch so die Gerüchte nach unserer Sendung, Wo ja auch vielen anderen Podcasts drüber spekuliert wurde, dass das 16er erstmal parallel zum 15er kommen soll.
Ja.
Gerade auch, weil der Preis halt der fabulierte, ja, der erwartete Preis, der spekulierte Preis vom 16er halt dann doch nochmal über dem Einstiegs- oder über dem Preis des 15er liegen wird, dass man da quasi das 15er nochmal behalten hätte, um da einen Einstieg zu haben, von der Preis oder vom Preis her einen Einstieg zu haben in die Gerätegröße. Ja, man sagt ja auch, dass das 16er, wenn überhaupt, nicht viel größer werden soll als das 15er. Dass man da, wie gesagt, im unteren, in Anführungszeichen, ja, Preissegment nochmal das 15er behalten hätte, das 16er dann als neues Gerät und auch etwas teurer dann quasi drüber positioniert hätte. Jetzt heißt es wieder, es soll abgelöst werden. Ich hatte heute einen Artikel gelesen, wo gesagt wird, im September soll die Produktion starten.
Und Oktober soll dann der Verkauf stattfinden, ja, oder der Verkaufsstart.
Ein bisschen knapp, oder? Oder die rechnen einfach nicht mit den Stückzahlen. Das kann natürlich auch sein.
Naja, es ist natürlich so, dass das erstens mal ein absolutes High-End-Segment ist, was die da bedienen wollen. Und man hat ja auch gemunkelt 3.000 Euro Einstiegspreis, Dollar-Einstiegspreis. Und das wird dann natürlich logischerweise die Startkonfiguration sein. Und je nachdem, wie die aussieht, vermutlich startet es da wieder bei 8 GB RAM und einem relativ Standardprozessor. Ja, wenn man da was Vernünftiges haben will, wird man auch schon wieder so bei 4.000 Dollar liegen, sage ich jetzt mal, wo man wirklich eine solide Maschine hat,
ja, nehme ich mal an. Kümmert das ein Pro?
Ja, das weiß ich
Geld nicht,
keine Ahnung. Na. Was natürlich auch auf der anderen Seite steht, im Mai wurde erst das Gerät geupdatet, zumindest vom Prozessor her und wer jetzt natürlich dann dort zugeschlagen hat, ob der jetzt schon wieder ein Kunde ist für das 16-Zoll-Gerät, das ist die andere Sache. Ne?
Ja, okay, so Verrückte gibt es ja auch.
Soll es geben, klar.
Die machen dann das Upgrade und verkaufen Gebrauchte oder reichen das Gerät weiter. Ja, das, wie gesagt, das gibt es ja auch. Aber wie gesagt, ein Pro, der mit einer Neuanschaffung überlegt, ich denke, der Preis ist da nichts. Jetzt nicht unbedingt so der ausschlaggebende Faktor. Die Frage ist halt wirklich, löst es das 15er ab oder wird es dann nochmal ein 15er beibehalten werden, alleine um einen günstigeren Einstieg zu haben im Vergleich zum 13er? Das ist halt so die Frage. Hätte ich eigentlich auch eher damit gerechnet, aber nachdem sie ja so gerade auch mit den letzten Updates ein bisschen aufgeräumt haben in der Palette.
Also es würde natürlich dafür sprechen, um das Setup oder um das Portfolio clean zu halten, dass sie ganz einfach das 15er rausnehmen. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass sie im Mai erst das Gerät upgedatet haben, aber es war ja auch kein Update in dem Sinne, dass sie jetzt das Gehäuse irgendwas angefasst haben. Sie haben den Prozessor halt upgedatet. Das war ja so das Größte, was sie am Gerät verändert haben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das rausgenommen wird. Und wenn sie wirklich das 16-Zoll-Display in das Gehäuse eines 15-Zolls bekommen, warum nicht?
Ja, ja, vor allem andererseits, man hat es ja auch am Mini jetzt gesehen, der Einstiegspreis ist ja auch nicht mehr das, was er früher mal war.
Nee, leider nicht.
Also von daher könnte es auch sein, dass er das 15er streichen und das 16er dann einfach teurer anfängt, ja, als das 15er. Man kriegt natürlich auch dann in Anführungszeichen mehr fürs Geld, aber das muss sich ja jeder dann selbst überlegen und das richtet sich ja auch eindeutig an Pros, ja, Semi-Pros, das ist ja nichts für einen Heimanwender, ja. Ist natürlich schade für jeden, der gerne in der Größe was hätte und da halt nicht zu einem R oder zu einem 13er greifen will, wobei je nach Ausstattung beim 13er wird ja auch das 15er schon interessant vom Preis her. Da muss man echt mal abwarten. Also ich freue mich auf das Gerät. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es ist zwar nicht so meine Preisklasse im Prinzip, ja, aber das ist der Mac Pro ja auch nicht. Der liegt ja dann noch mal um einiges weiter. Wobei ich wirklich gerne wieder was Mobiles hätte, muss ich auch sagen. Wenn halt der Anschaffungswiderstand nicht so riesengroß wäre.
Ja, das ist richtig. Also das, wo ich mich am meisten drauf freue oder wo ich sehr gespannt bin, ist, ob die Tastatur wirklich grundlegend geändert wird, ob es da jetzt wieder einen Rückschritt gibt, in Anführungsstrichen Rückschritt in Richtung Scherentastatur oder in eine ähnliche Art von Mechanik oder von Tastentechnik. Und wie die dann letztendlich funktionieren wird, ob die dann zuverlässiger funktionieren wird. Und wenn die Tests und die, wenn die jetzt ein paar Wochen draußen ist, und da wird es bestimmt natürlich auch wieder die diversen Belastungstests geben von iFixit, dass die da ein bisschen Krümel drauf schmeißen, also so ein Testszenario herstellen mit Belastung von Staubpartikeln, Krümeln oder was weiß ich was man also draufhauen kann. Und wenn das sich positiv abzeichnet, dann wäre ich vielleicht auch Kandidat dafür, dass ich das 15 Zoll irgendwie, mein 15 Zoll, was ich jetzt verwende, dann in Zahlung gebe, verkaufe, was auch immer mit dem Gerät dann mache.
An mich weiterreißt.
Mal sehen. Tastatur funktioniert noch einmal frei. Sowas in der Richtung. Und dann, wenn der Einstiegspreis wirklich nicht höher ist und wenn die Optionen auf die beiden Dinge, wo ich Wert drauf lege, also Prozessor ist mir egal, da würde mir der kleinste reichen. Aber was mir halt wichtig ist, dass man mindestens eine 512er SSD hat, unter dem würde ich es nicht machen wollen. Und wenn diese Optionen nicht so hoch sind, ja, wie gesagt, also zwei Dinge sind mir wichtig. Arbeitsspeicher und die SSD sollte nicht unter 512 sein. Und beim Arbeitsspeicher würde ich grundsätzlich, man kann davon ausgehen, dass es 32 GB gibt bei dem Gerät, dann auch die 32 GB Konfiguration nehmen. Und das sind die zwei Optionen, wo ich Wert drauf lege.
Ja, teuer. 32 GB.
Ja, das wird teuer sein, aber wie man ja auch weiß, sind die Dinger ja nicht optional aufzurüsten.
Ne? Einmal das, zweitens spätestens dann, wenn du wirklich irgendwann mal sagst, hier, du willst es wieder verkaufen oder bist gezwungen vielleicht auch, das zu verkaufen, ist natürlich der Wiederverkaufswert beziehungsweise auch die Möglichkeit, das an jemand Vernünftiges zu verkaufen und auch einen guten Preis zu erzielen, natürlich besser mit der 32 GB Version, ja.
Ja, so sehe ich das auch. Mhm. Und in meinem Use Case ist der Arbeitsspeicher mehr von Belastung als jetzt ein Prozessor. Also ich merke mehr, dass ich einen großen Arbeitsspeicher benötige als den Prozessor. Also
ja, da hätte ich jetzt eher gesagt, ist das RAM wichtiger als jetzt 3 oder 4 Terabyte interne SSD?
Ja, ja, das natürlich das, auch, klar.
Das hätte ich auch direkt unterschrieben, weil je nachdem, was du halt mitmachst, musst du sowieso eventuell auf externe Festplatten noch ausweichen, weil selbst eine 2 Terabyte Festplatte mit Videomaterial ist in 4K ist relativ schnell voll. Ja, ja. Da kommst du um externe Lösungen eh nicht rum. Und dann Prozessor sehe ich ein bisschen anders, ja, weil den kannst du ja auch nicht tauschen. Und ein bisschen Leistung, was heißt bisschen, und Leistung in dem Segment ist halt zumindest mal der Sweet Spot. Ja, nicht unbedingt der kleinste, aber auch nicht unbedingt das Monster, je nachdem, welche Prozessoren sie halt anbieten. Da muss man halt mal gucken, welcher Prozessor macht eventuell dann wirklich Sinn in dem Gerät. Da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt auf den kleinsten gehen. Ja, aber es ist halt die Frage, welche sind dann beim Verkauf ein? Oder denn das Gate kommt auch wirklich dann drin. Ja, das ist halt die Frage. Ja.
Ja.
Wie ist so der Einstiegsprozessor? Was bieten sie da an Aufrüstmöglichkeiten noch an? Was macht da Sinn? Ja, das ist ja später beim Mac Pro genau dieselbe Frage. Macht der kleinste Sinn oder muss es einer zwischendrin sein? Ja, der größte wahrscheinlich eher nicht, ja, weil da kaufe ich mir eher ein Auto für. Aber das ist auch so die Überlegung. Und da, wie gesagt, ich würde da auch nicht auf den kleinsten gehen wahrscheinlich. Aber es ist die Frage, ja, wie er anfängt.
Ja,
und was willst du mit der Kiste machen? Aber wenn es wirklich gerade in diese Video- und Bildbearbeitungsecke geht, wirst du um ein bisschen Power nicht rumkommen. Und vor allem nicht um RAM, ja.
Also in meinen Bereichen ist der RAM das Wichtigste. Mhm. Also in meinen Anwendungsfällen. Ja. Das ist einfach entscheidend.
Je mehr RAM, umso schöner, ja. Wobei mit den SSDs heutzutage. Aber trotzdem, ja.
Ja, gut. Wie gesagt, um das noch kurz abzurunden, der Bericht über das Panel und über die Einstellung des 15-Zoll-Gerätes, das konnte man bei Forbes lesen, und Forbes hat sich wiederum auf IHS Market berufen. Das ist so eine Analysebude. Und der Jeff Lynn, der dort arbeitet, der hat Informationen bekommen aus der wohlbekannten Zuliefererkette, speziell von den Panel-Herstellern, die wohl eine größere Bestellung reinbekommen haben von 16-Zoll-Panels. Und daraus schließen die dann natürlich, das wird wahrscheinlich fürs MacBook Pro sein. Ja, gut, 16 Zoll ist jetzt ja auch nicht so ein extrem exotisches Format. Das könnte natürlich auch für andere sein, aber okay, wird man mal schauen.
Ja, also ich bin ganz gespannt drauf,
ja. Ja, und dann gab es gerade noch ein zweites Gerücht.
Ja.
Apple Pro oder MacBook Pro mit 5G, Keramikantennen im Jahr 2020, Fragezeichen. Da hat der DigiTimes ein bisschen was rausgekramt.
Antennentechnik ist mir sowas von Schnurz. Die Frage ist halt wirklich 5G, ja.
Ja, die Antennentechnik.
Wie lange haben wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube, bis zu unseren Anfangs-Podcast-Zeiten zurück, als das allererste MacBook Air kam. Und davor im Prinzip schon, aber spätestens mit dem allerersten MacBook Air, ja, haben wir drüber gesprochen, warum hat dieses Gerät keinen SIM-Karten-Slot?
Ja, genau. Und es ist ja nicht Teufelswerk, da einen SIM-Karten-Slot einzubauen. Es gibt ja Hersteller, die das schon jahrelang machen. Fujitsu Siemens war ja der Pionier. Die haben ja in fast jedes Business-Notebook als Option angeboten. Hier, klick dazu, hast einen SIM-Karten-Slot. HP hat das in sehr vielen Geräten drin, etc. Es ist ja nun wirklich kein Hexenwerk. Mhm. Und
vor allem Apple hat ja spätestens mit dem iPad, ja, beziehungsweise iPhone auch, aber spätestens mit dem iPad haben sie ja auch Erfahrung, was SIM-Karten in Computern betrifft. Okay, das iPhone ist auch ein Computer, aber wie gesagt, spätestens mit dem iPad, ja, wurde gesagt, hast, okay, jetzt haben wir es über das iPhone, ja, jetzt mit dem iPad generieren wir auch entsprechend Masse, ja, mit den Geräten, holen wir es doch in die Laptop-Reihe rein. Nö. Ja, von daher, ich sehe da kein Gerät kommen, ja, was es hat, ja. Das ist im besten Fall eine 50-50 Chance, ja, und ich sehe es eigentlich eher weniger. Mhm. Das Gerücht hatten wir schon so oft in der Vergangenheit.
Das Gerücht wird eigentlich immer wieder aufgeworfen bei jeder neuen Funktechnik. Also die Gerüchte gab es natürlich auch bei LTE, also bei 4G gab es diese Gerüchte, dass das kommen wird. Und jetzt bei 5G wird das wieder rausgekramt. Und gerade, dass es aus der Richtung DigiTimes kam, DigiTimes ist nicht immer so eine ganz valide Quelle für Gerüchte. Allerdings muss man dazu sagen, es gab noch so ein paar andere Quellen und so ein paar andere Leaking-Berichte, dass aus der Antennenszene und das bei verschiedenen Herstellern größere Samples angefordert worden sind von 5G-Antennen. Und das bei ganz verschiedenen Herstellern und speziell auch von diesen Keramikantennen. Keramikantennen zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders leistungsstark sind, aber auch im Schnitt 6-mal so teuer wie herkömmliche Antennen. Und daraus haben natürlich jetzt viele geschlussfolgert, ja, wer so hochwertige Antennen einsetzt, das könnte ja nur Apple sein, so ungefähr, aber das ist jetzt auch ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Es gibt natürlich auch andere Premium-Marken, die hochwertige Antennen einsetzen wollen. Ich meine, wenn ich jetzt ein High-End-Dell-Notebook nehme, da sind auch nicht die schlechtesten Produkte verbaut. Man muss jetzt nicht immer davon ausgehen, dass nur Apple die teuersten Inkredenzien für ihre Laptops, Notebooks, MacBooks nehmen.
Ja, aber es ist schon sehr wahrscheinlich.
Ja, es ist aber
wahrscheinlich. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass gerade Apple halt nicht den billigsten China-Kram einkauft. Ja. Wie gesagt, ich habe mit dem Gerücht ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir schon so viele Jahre darüber reden, gerade über Mobilfunk in Laptops, ja, dass es Sinn macht, warum es Sinn macht, etc. Apple hat bis jetzt ja auch immer auf, wenn Fragen aufkamen, halt aufs iPhone und Hotspot-Funktionen verwiesen, was ja auch durchaus funktioniert. Du hast halt das Problem einfach auch wieder mit der Akkulaufzeit. Ja. Du saugst im Prinzip ja zwei Geräte leer. Ja. kann man auch für eine Powerbank wieder lösen, aber macht das Sinn, ja, ist die andere Frage. Man kann natürlich auch argumentieren, ja, vielleicht hat Apple einfach auf mehr Speed gewartet und 5G bietet ja wirklich hervorragende Übertragungsgeschwindigkeiten. Das kann man ja nicht abstreiten. Aber ob das jetzt der ausschlaggebende Faktor ist, für Apple zu sagen, okay, wir machen in die Pros halt 5G rein, damit unsere Pros unterwegs dann auch Datenmengen entsprechend verschicken oder verschieben können in die Wolke. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sehe es noch nicht so.
Und
vor allem auch gerade wegen der Netzabdeckung, ja, mit 5G.
Eben bei der Anbindung. Ich meine, da wurden ja Szenarien herausgearbeitet, die ja nun auch existieren. Der immer viel zitierte Sportfotograf, der im Fußballstadion ist und hochauflösende Bilder aufnimmt, der das dann per 5G zur Redaktion reinschubsen kann. Ja, mein Gott, das kann ich auch mit einer ordentlichen LTE-Anbindung machen, weil so riesig sind die Bilddateien jetzt auch nicht. In Summe natürlich schon, wenn ich natürlich eine ganze Bilderserie rüberschiebe, aber es findet ja schon vor Ort eine Vorselektion statt. Er schießt ja nicht seine ganze SD-Karte da hoch.
Einmal das und vor allem, du machst ja in der Regel auch keine 100-Megapixel-Bilder, ja, die du da über die Leitung verschickst. Ja. Macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Interessant wäre es natürlich wieder für Video.
Das ist richtig, wenn das ich da jetzt 4K-Material habe.
Das wäre durchaus interessant, ja, 4K, 8K, je nachdem, ja, aber zumindest mal 4K, dass du wirklich HD-Material dann über 5G dann einfach verschicken kannst, würde durchaus Sinn machen, nur gerade für diese, auch was Streaming-Lösungen betrifft, ja, gibt's Anwender, die das schon seit Jahren machen, ja, die damit eigentlich kein Problem haben. Also müsste es wahrscheinlich auch wieder um Berichterstattung gehen, dass du halt in Anführungszeichen kleinere Videobeiträge wahrscheinlich dann vor Ort halt auch relativ bearbeitet vielleicht schon verschicken kannst. Würde vielleicht noch Sinn machen für Streaming. Ja, wobei, ja, doch gerade als kostengünstige Alternative zu irgendeinem professionellen Streaming-Anbieter vielleicht, ja. Gerade weil du das dann auch so semi-professionell relativ günstig abbilden kannst, wenn der Datentarif stimmt. Aber ob das ein Markt für Apple ist, ja, oder ob die sich für den Markt Gedanken machen?
Ja, und ob dieser Markt 2020 schon in dieser Form existiert, sprich Abdeckung des Netzes.
Das ist das Problem, ja. Mhm.
Preislich interessant, bezahlbar, dass man das auch dementsprechend auch in einem Tarif vernünftig abbilden kann, ist die andere Sache.
Ich würde mal sagen, Preis auch da wieder. Es gibt genug Enthusiasten oder YouTuber auch, die sich Red-Kameras hinstellen.
Ja, die gibt es.
Von daher ist das wahrscheinlich vom Anschaffungswiderstand gerade bei so Semi-Pros, beziehungsweise Leuten, die mit Geld verdienen, auch wenn es vielleicht mehr so ein halbes Hobby ist, weniger das Akku oder die Hürde vielleicht der Preis, aber Netzabdeckung, ja, wo kannst du das 5G dann auch wirklich nutzen? Ja? Klar, wenn du irgendwo in Berlin, ja, in der richtigen Ecke wohnst, okay. Ja. München, Frankfurt, Hamburg, ja. Aber für unser eins. Oder für mich auf dem Land, bis da 5G, da sind wir schon längst bei 8G wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und dann kommt 5G auch nicht mehr, weil sie da nicht mehr weiter ausbauen.
Ja, also ich halte das für ein sehr invalides Gerücht, ehrlich gesagt.
Also ich würde es begrüßen, wenn es kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber mehr als 50-50 sehe ich das momentan nicht, ja. Und das ist schon.
Ist schon
von meinem positiv. Bauchgefühl her schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja,
ja. Absolut, absolut. Ja, ja. Es ist auch so, nur weil da jetzt verschiedene Antennen als Sample bei irgendwelchen Antennenherstellern bezogen wurden, heißt es ja nicht, dass Apple das auch einbaut. Die experimentieren vielleicht damit.
Prototypen wird es definitiv geben.
Ja, logisch. Aber es heißt ja nicht, wie gesagt, wenn ich Samples hier teste und darum bastel, dass das dann auch in Serie gehen wird. Das ist
Wette auch drauf, dass es vom ersten MacBook eher einen Prototypen mit SIM-Karte gibt. Ja. Und wenn sie da mit einem Dremel, keine Ahnung, am Gehäuse gearbeitet haben, einen Prototypen wird es geben. Ja.
Das hat Johnny Ive mit seinen bloßen Fingern ins Gehäuse gezogen.
Ja, ja. Ja, wo wahrscheinlich eher mit Laser, ja, und was weiß ich was. Ja. Also Dremel wäre ja dann schon, Frevel, ja. Ja. Das ist dann wie bei Robin Hood, ja. Vetter, wieso mit einer Axt? Nee, mit einem Löffel, so war es ja. Warum nicht mit einer Streitaxt oder so ähnlich war das doch.
Ja. Ja. Gut.
Apropos, hatte sich da einer gemeldet eigentlich auf die letzte Folge?
Nein.
Ich muss sagen, ich habe es nicht überprüft.
Nee, ich habe geguckt, also es kam auf den üblichen Kanälen nichts rein.
Schade.
Ja.
Ja, fällt mir nämlich gerade ein, wo ich...
Ja. Gut. Jetzt gibt es noch ein paar Neuigkeiten zur Apple Card. Da hat nämlich Goldman Sachs die Nutzungsbedingungen heute rausgehauen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Und ging das nicht gestern sogar live?
Wie live?
In Staaten, die Karte,
ja. Aber nur für einige.
Ja, Auserwählte.
Einige Auserwählte, ja. Jedenfalls sieht es so aus, dass das Handeln, das Kaufen, das Tauschen von Kryptowährungen nicht gestattet ist. Das ist der erste Punkt. Das Kaufen von Glücksspiellosen oder von Online-Poker-Sessions, also Glücksspiel- und Lotteriegeschichten, ist auch untersagt, wenn das über diese Karte geht. Und was war noch, was mir jetzt gerade spontan einfällt? Glücksspiel, Kryptowährungen. Ach so, und das Abbezahlen einer anderen Kreditkarte über diese Kreditkarte ist auch nicht erlaubt. Das wird ja in den Staaten immer gern gemacht, wenn da irgendwelche Leute verschuldet sind und die kriegen quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, bezahl mal deine Kreditkartenschulden, dann schließen sie woanders einen Kreditkartenvertrag ab und finanzieren somit die andere, also so ein Teufelskreis, so eine Kette, die ins
gibt ja genug Haushalte, die mehrere Kreditkarten dann am Laufen haben und dann hin und her, ja.
Ja, ja.
Ist auch so ein Ding, was ich nie verstanden habe.
Naja,
wieso gibt ein Unternehmen Kreditkarten noch raus, keine Ahnung, wie das Credit Scoring in Amerika funktioniert.
Versteh mir einer, die Amerikaner.
Genau.
Das ist sowieso ein Volk für sich. Jedenfalls, das so ein paar Dinge finde ich ganz okay. Sie wollen natürlich da die Überschuldung mit eindämmen, dass man jetzt nicht irgendwelche Glücksspielgeschichten, Online-Poker, Online-Casinos damit bezahlen kann. Letztendlich ist es aber so, wenn es die Apple-Card nicht macht, dann macht es eine andere Kreditkarte.
Wobei gerade bei Krypto und bei Glücksspiel ist, denke ich mal, auch mit ein Punkt Kreditkartenbetrug.
Ja.
Dafür ist eine Apple-Card dann, wie gesagt, einfach auch nicht interessant. Ja. Inwieweit das natürlich beim Phishing auffallen würde, ist eine andere Frage, weil du hast ja mit deiner Apple-Card auch eine Kreditkartennummer. Also eine richtige Nummer, ja, auch wenn sie nicht auf der Karte draufsteht, in deiner Wallet-App hast du ja die Nummer drin. Wie gesagt, inwieweit die dann nicht, wenn du die irgendwo online eingibst, dann nicht auch abgefischt wird, ist eine andere Frage, aber damit könnte auf jeden Fall kein Kreditkartenbetrüger sich online Bitcoins shoppen, weil die Transaktion nicht durchgeht mit der Nummer.
Ja,
genauso wenig kann er damit sich $10,000 bei irgendeinem Online-Casino gut schreiben lassen und damit Glücksspiel betreiben oder aber sich auszahlen lassen, ja. Funktioniert mit der Karte auch nicht. Also das, klar ist es doof, ja. Also ich habe noch keine Bitcoins geshoppt mit meiner Kreditkarte, muss ich auch sagen. Noch nie gemacht, hab's auch nicht vor. Man weiß ja nie, wenn man es vielleicht in Zukunft irgendwann mal braucht, je nachdem, wie der Trend da halt weitergeht. Und auch gerade mit dem, was Facebook ja momentan so am entwickeln und angekündigt hat, machen die ja mit ihrer eigenen Kryptowährung demnächst was. Das ginge dann mit der Apple-Card auch nicht. Ja, wobei die ja genug Widerstand momentan zu überwinden haben, bis das mal an den Start geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, da finde ich es jetzt nicht so problematisch. Klar, wenn da einer viel in dem Bereich mit seiner Kreditkarte macht, dann ist halt auch die Apple-Card einfach nicht das richtige Produkt. Ja, muss man dann auch sagen. Da musst du dich für was anderes entscheiden. Aber das kann ich auf jeden Fall gerade in Bezug auf Kreditkartenbetrug dann auch noch sehr gut nachvollziehen. Plus, ja, gerade im Glücksspielbereich gehst du auch dem ganzen Problem, was Sucht betrifft, halt einfach auch aus dem Weg. Beziehungsweise bietest das deinen Kunden erst gar nicht an. Und das macht meiner Meinung nach in Bezug auf Verantwortung des Kreditkartenanbieters seinen Kunden gegenüber auch durchaus Sinn, was Apple betrifft. Ob das generell Sinn macht, ist eine andere Frage, aber in Bezug auf Apple macht das meiner Meinung nach auch durchaus Sinn. Ist eine Entscheidung, die kann ich verstehen. Muss man nicht konform mitgehen, kann ich auch verstehen. Aber ich denke mal, in Bezug auf Apple ist das eine Sache, die mich jetzt nicht unbedingt überrascht.
Nein, das passt zur Philosophie von Apple sehr gut, diese Entscheidungen. Ja. Und sie schließen natürlich gewisse Kundenkreise von vornherein aus, die sie auch gar nicht haben möchten. Und das macht auch Sinn, finde ich gut. Aber wie gesagt, mit der Suchtprävention, macht es Apple nicht, macht es ein anderer. Wenn einer wirklich süchtig ist, der geht woanders hin und bekommt das, was er haben will letztendlich.
Und das ist ja auch okay. Aber das sind halt auch Kunden, die zumindest mal für diese Anwendung Apple nicht haben will.
Ja, klar, richtig. Das macht ja auch.
Und gerade in Amerika, wie gesagt, wird die Apple Card nicht die einzige sein.
Nein, um Gottes Willen.
Und von daher, ob du dann mit der deine Bitcoins kaufen kannst oder dafür dann eine deiner anderen 10 Karten nimmst, mein Gott, das ist dann weniger das Problem. Es kann ein Problem werden in Ländern, jetzt auch wie gerade Deutschland, weil im Schnitt hat der Deutsche 1, irgendwas Karten. Ja, das ist seine Maestro? Nee, Girocard? Nee, wie nennt sich das heute?
Girocard, glaube ich, ja.
Genau, die Girocard, also seine EC-Karte quasi. Und vielleicht noch eine Kreditkarte.
Ja, Kreditkarte Visa, ist auch schon
deswegen 1, irgendwas, alle Bezahlkarten, 1, irgendwas Karten. Die ganzen anderen Karten, ja, Kundenkarten, Payback und so einen ganzen Kram mal außen vor, ja, Deutschlandcard, wie auch immer sie heißen, ja, mal außen vor gelassen, ganzen Kundenkarten außen vor gelassen, was wirklich reine Bezahlkarten betrifft, ja, wie gesagt, da legt sich der Deutsche gerne auf eine fest, maximal zwei. Und da ist es natürlich wieder ein anderes Bild, ja. Weil da musst du dir wirklich überlegen, ja, wenn du dich für die Apple-Karte interessierst, nimmst du sie als Drittkarte eventuell mit? Ja, weil sie halt in der Wallet einfach dann, wie gesagt, du hast ein iPhone, nimmst das Ding mit, als zweite, Drittkarte, je nachdem. Oder willst du die wirklich als einzelne Karte nutzen und dann musst du dir halt wirklich bewusst sein, was halt eventuell nicht damit geht. Ja,
ja, so ist es. Aber gutes Recht, dass Apple das umsetzt und in meinen Augen macht das auch Sinn, klar, warum nicht?
Ja, wie gesagt, für Apple macht das durchaus Sinn.
Klar.
Wenn man das halt unbedingt braucht oder nicht mit der Entscheidung von Apple zufrieden ist, ist einfach die Karte, dann nichts für
den Kunden.
Kunden. Da muss er sich für einen anderen Anbieter entscheiden. Aber es ist ja auch wieder so, ja, es gibt ja genug Systeme.
Ja, klar.
In Deutschland, klar, gibt es auch genug Systeme, eigentlich nur zwei. Gerade mit dem Kreditkartenbereich, ja, die sich da wirklich Konkurrenz machen. Die anderen sind ja, mein Gott, wie viel Marktanteil hat eine Barclay-Karte in Deutschland? Ja, wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Ja, deswegen den Markt teilen sich ja auch Visa und Mastercard.
Mastercard, ja. Und der Rest ist mehr oder weniger unbedeutend.
Ja.
So ist es. Gut, unbedeutend sind aber nicht die zwei Zahlen, die ich immer so auf den Tisch werfen möchte, weil die sind wieder sehr beeindruckend. Die Apple Watch hat sich in den letzten 3 Monaten, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Quartalszahlen zurück, 5,7 Millionen Mal verkauft. Und
ja, okay, Apple gibt ja keine Zahlen bekannt. Aber
nein,
das ist,
aber das war eine Analysebude, Strategy Analytics nämlich, und die sind immer relativ genau,
was das angeht. Ich wollte gerade sagen, die haben eigentlich eine recht gute Vorgehensweise, um an ihre Zahlen zu kommen. Von daher kann man da schon davon ausgehen, dass sie relativ genau sind. Ja.
Und diese 5,7 Millionen, das ist zwar schon sehr interessant, aber es ist viel interessanter, wenn man das zum Vorjahr vergleicht, weil da gab es nämlich eine Steigerung zum exakten Jahr davor, also im gleichen Quartal im Vorjahr, von 50%. Also das ist schon mal enorm, was da wieder ein Aufschwung passiert ist in dem Apple Watch-Bereich. Und sie führen den gesamten Smartwatch-Markt weiterhin an, obwohl, man muss fairerweise dazu sagen, Samsung hat auch aufgeholt. Samsung ist an zweiter Stelle. Das sind auch ganz so solide Werte, die Samsung abgegeben hat. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Man sieht Apple Watches haufenweise. Mhm. Und dann sieht man ganz lange nichts und irgendwann kommen mal wieder so ein paar Samsung-Watches in freier Wildbahn und das war's dann. Sonst sieht man nichts.
Und, das müsste Google so dermaßen viel zu denken geben, beziehungsweise hat es ja auch, aber das müsste Google so fuchsen, beziehungsweise so aufregen, dass Samsung mit ihrer eigenen Lösung quasi die Nummer 2 ist mit ihren Smartwatches. Und nicht Google, die mit Android im Prinzip eigentlich führend sind, dass sie es nicht geschafft haben mit ihrem Wear OS. Wear? Mhm. Android Wear? Wear?
Android Wear, Wear,
Wear OS, da irgendwie Fuß auch nur annähernd zumindest mal Anschluss zu halten an Apple. Ich verstehe es einfach nicht. Wobei gerade in dem Bereich kriegt es Google einfach, egal ob Tablet oder Smartwatch, Google kriegt es einfach nicht hin. Beziehungsweise mit ihren Kooperationspartnern kriegen sie es einfach nicht hin. Ich glaube, Huawei hat ja gerade noch mal eine neue Smartwatch irgendwie vorgestellt. Aber das, mein Gott, die brauchen ja auch keine Stückzahlen. Von daher, ich weiß echt nicht, wo das Problem liegt. Es fing eigentlich sehr vielversprechend an. Der Ansatz auch gerade mit den runden Displays bei Android Wear ist dann sehr schöner. Aber
damals, wo es losging mit der Moto 360, die war auch schon sehr interessant. Okay, die hatte so ein paar Schönheitsfehler. Die hatte so einen Halbmond, also das war nicht komplett rund. Aber das waren die ersten Smartwatches in dem Bereich und die fand ich interessant. Und dann kam ja LG, hatte ja eine gute Phase mit Smartwatches, wo man gesagt hat, okay, auch schöne Sachen, auch runde Smartwatches, das war alles interessant, aber die sind dann komplett in der Versenkung verschwunden, die Dinger.
Naja, das Problem ist auch einfach die Prozessorentwicklung. Apple macht ja da ihr eigenes Ding und hat ja auch da wieder den riesen Vorteil, dass sie da halt gezielt selbst entwickeln können und wissen, wie ihre Anforderungen sind und da entsprechend auch Innovationen nach vorne bringen können, beziehungsweise auf das, was sie machen wollen, hin entwickeln. Auf dem Android oder Wear Market, da bist du natürlich angewiesen, was macht Qualcomm oder halt andere Hersteller in dem Bereich. Und da ist ja die Entwicklung die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen. Und ist eigentlich sehr schade, weil so ein bisschen der Wettbewerb fehlt. Andererseits würde ich mich heute noch mal nach einer anderen Uhr umgucken. Wenn ich im Markt bin für eine Smartwatch, würde ich wahrscheinlich auch zu einer Apple Watch greifen. Außer ich wollte wirklich was ganz Spezielles im Bereich, speziell jetzt zum Beispiel Outdoor, Multisports oder sowas zum Beispiel.
Oder vielleicht eine Polar oder sowas in dem Bereich, aber dann bist du ja auch im Sportbereich unterwegs.
Genau.
Und das ist ja jetzt auch nicht so die breite Masse, die das wirklich benötigt. Es gibt ja viele Leute, die Sport machen, aber jetzt nicht jeder.
Ja, aber gerade in dem Bereich, Garmin, Polar etc., die haben ihren Markt.
Die haben einen festen Markt, aber es ist ein Nischenmarkt.
Ja, klar, aber die haben ihren Markt, der ist auch gut besetzt. Da können sie auch durchaus wirklich hochpreisige Sachen an Mann und Frau bringen.
Und da diese Garmin-Dinger sind ja recht teuer, das sind ja keine günstigen Produkte.
Vor allem kriegst du da ja auch was wie damals die Apple, die goldene, von der ersten Generation, die goldene Uhr, so was Ähnliches. Nicht jetzt ein Gold, aber sowas Ähnliches kriegst du ja auch durchaus bei den Herstellern. Da zahlst du mal ein Tausender für so eine Uhr.
Ja.
Gibt's, ja. Und da gibt's auch Leute, die sich sowas kaufen. Es ist ja auch schön. Wie gesagt, der Markt ist da, auch wenn es ein kleiner Markt ist, aber die sind da sehr erfolgreich aufgestellt. Und da, wenn ich dieses Anforderungsprofil hätte, würde ich da auch, wie gesagt, nach so einer Uhr gucken. Aber wenn es jetzt wirklich um traditionelle, in Anführungszeichen, Smartwatch geht, würde ich, wie gesagt, bei Apple gucken oder wenn es halt wirklich was für Android sein muss, weil ich in dem Universum unterwegs bin, würde ich wahrscheinlich auch nach einer Samsung gucken. Die gerade auch, was die Gear S, was war das, die S2 oder so betrifft, konnte man eigentlich nichts falsch machen, wenn man in der Android-Welt unterwegs ist, ja, oder gerade auch mit Samsung, ja.
Ja, solide Uhr, keine Frage. Wenn du in dem Bereich zu Hause bist, klar.
Ja. Und aber ansonsten, ich denke mal, da hat auch Apple einfach gerade mit der Ausrichtung von ihrer iWatch her und auch mit den Funktionen, die sie jetzt auch hat, gerade im Bereich Health und Fitness, hat sie sich auch mit den vielen positiven Berichten dazu, ja, was mittlerweile an auch, sei es jetzt Herz, Kreislauf oder auch Sturz, ja, an viel positiver Presse war, hat die sich einfach wirklich ihren Markt erkämpft, ja, und ist da quasi das Tempo geworden.
Ja, klar.
Tempo, Papiertaschentücher, ja, oder was auch andere Beispiele. Ich glaube, da sind sie auf einem sehr guten Weg, quasi, dass eine Apple iWatch für, einfach für die Smartwatch oder so steht, ja. Hut ab, ja, ist sehr schön, ja, von mir aus weiter so, aber ich würde mir wünschen, wenn der Markt in diesem oder in, ja, wie gesagt, in diesem Bereich, in diesem nicht speziell jetzt, wie gesagt, Sports, Multisports, Wandern, GPS Tracking etc., wenn das in diesem zu der Apple Watch von einem anderen Hersteller, auch mit einem anderen OS eine schöne Alternative geben. Ja, das würde auch Apple vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Anreiz geben, irgendwie da weiter mit Innovationen. Ja.
Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und das würde wahrscheinlich auch so der Apple Watch nochmal gut tun, letztendlich, ganz klar. Ja. Ich meine, das ist jetzt ein rundes Produkt, keine Frage, aber trotzdem, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Genau.
Gut, nächstes kurzes Thema, FileMaker. FileMaker ist ja eine Apple-Tochter und der Name lässt ja daraus schließen, dass FileMaker quasi One-Trick-Pony ist, also FileMaker, das Datenbanksystem. Und diese Firma hieß ja vorher mal ganz anders. 1987 wurde FileMaker unter dem Namen Claris gegründet. Claris war quasi ein Spin-off-Unternehmen von Apple. Unter anderem auch dieses legendäre Claris Works oder auch zum Beispiel MacPaint und MacWrite. Das waren so Softwareprodukte aus dem Haus Claris. Und aus Claris wurde dann FileMaker. Und aus FileMaker wird jetzt wieder Claris. Und das lässt daraus schließen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, das Ganze, dass demnächst nicht nur FileMaker aus dem Haus kommen wird, sondern auch noch andere Produkte. Sie nennen das Ganze Business Connect oder Cloud Connect. Das sind die beiden Namen, die gerade so im Raum sind. Sie haben nämlich vor ein paar Monaten den Cloud-Anbieter Stemplay gekauft und der geht jetzt quasi in Claris wieder über. Und da kann man jetzt gespannt sein, was damit passieren wird. Sie gehen da von einer Multi-Connected-Plattform, was unter Claris dann stattfinden wird. Also sie wollen die Datenbank an sich noch ein bisschen aufbohren, also den klassischen FileMaker und noch ein paar andere neue Produkte rausbringen. Wir verlinken nochmal das Statement vom CEO von Claris oder ehemalig FileMaker, wie auch immer. Da passiert nämlich jetzt so einiges. Ja, bin ich gespannt. Hast du mit Claris Works jemals gearbeitet?
Nee.
Okay.
Also FileMaker sagt mir was, aber
Claris Works. Nee, Claris Works war ja dann so eine Works Suite bei Microsoft. Hieß es dann einfach nur Works und Claris Works war so das Konkurrenzprodukt, mal so ganz grob ausgedrückt. Aber wie gesagt, 1987 ist auch schon ein bisschen her.
Das war lange vor meiner Mac-Zeit, ja.
Okay. Ja. Hast du das Audi e-tron-Scooter gesehen?
Ja.
Okay.
Und als ehemaligen jugendlichen Skateboarder ist mir da ein bisschen das Herz aufgegangen. ich fand es ganz interessant, dass halt Audi das jetzt gezeigt hat. Die waren ja auf ein paar Veranstaltungen auch, wo sie das dabei hatten und wo es vorgeführt wurde. Leider wird es noch mindestens ein Jahr dauern. wahrscheinlich.
Ende 2020 genau. Soll das Ding rauskommen.
Bis es dann wirklich kommen wird. Preise weiß man auch noch nichts.
Doch, man weiß ungefähr, dass es 2000 Euro kosten soll, so Pi mal Daumen.
Ja, das ist aber schon sehr Pi mal Daumen, weil es gibt von Audi da noch gar nichts dazu. Ja. Auf jeden Fall die Videos dazu, gerade von Audi selbst, ja, auch von dem Entwickler, sehr interessant, kann man sich definitiv mal angucken. Ich finde es vom Konzept her auch sehr gelungen, muss man ehrlich sagen, weil es ist halt im Prinzip mehr Skateboard als das, was man heutzutage da eventuell in der Stadt an Scooter stehen sieht.
Ja.
Ich finde es sehr interessant. Preislich wird es wahrscheinlich auch wieder so nicht unbedingt das sein, wo ich sagen würde, das kaufe ich mir einfach mal spaßeshalber. Inwieweit sich das wirklich für die letzte Meile generell die ganzen E-Scooter momentan, ja, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich interessant ist, so für die letzte Meile, wie es ja eigentlich beworben wird. Dass du dann hier von deiner Bus- oder U-Bahn-Station dann halt zur Arbeit die letzten Meter dann mit so einem Ding dann fährst, ob sich das wirklich durchsetzt. Welche Vorteile bietet das Konzept im Vergleich zu eventuell auch einem kleinen Fahrrad oder zu einem Klappfahrrad, ist halt immer die Frage. Klar, ist es nochmal ein bisschen kompakter, aber Vor- und Nachteile, ja, ist halt immer so die Frage. Das erschließt sich mir noch nicht. Gerade bei den ganzen Mietsystemen habe ich riesige Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Aber so als Funding auch, ja, und wenn du dann mit in der Innenstadt vielleicht auch alleine unterwegs bist, wo die Reichweite einfach passt, kann ich mir das beim e-tron eigentlich sehr gut vorstellen. Für mich eher noch als, wie gesagt, so diese Scooter, wie sie momentan angeboten werden.
Ja, vielleicht sollte man mal ganz kurz erläutern, wie das Ganze überhaupt technisch funktionieren soll. Man hat im Endeffekt quasi eine Grundfläche, das klassische Trittbrett, das hat aber nicht zwei Rollen, sondern vier Rollen.
Genau,
im Prinzip ein
Skateboard.
Ja, man hat eine Lenkstange, die allerdings so ähnlich aussieht wie so von einem Palettenhebewagen, die das Ding, ja. So habe ich das, also es sieht ein bisschen, also mir gefällt es jetzt nicht so gut vom Design, aber es hat den Vorteil, dass man sich halt durch Gewichtsverlagerung auf dem Board, dass man dadurch das Gerät lenken kann. Und Audi sagt auch, man kann das Ding mit einer Hand lenken oder sich mit einer Hand festhalten. Und man kann natürlich dann dadurch auch Signale geben, in welche Richtung man abbiegen will, was mit einem klassischen Tretroller so eigentlich nicht funktioniert. Also sobald ich eine Hand vom Tretroller nehme, mache ich
einen E-Roller, Tretroller, was auch immer, genau. Du hast keinen Lenker an dem Gerät. Du machst wirklich durch die Gewichtsverlagerung, machst du halt deine Lenkbewegung. Das ist wie beim Skateboard. Das ist ja das Schöne dran, du hast die Stange noch. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Gasgriff im Prinzip in deiner Stange oben, in diesem Griffteil, ist anscheinend das, wo du auch halt mit beschleunigst, beziehungsweise halt auch Gas weg, Bremsen, Rekuperation, halt Rückgewinnung ein bisschen. Glaube ein Frontmotor, der Akku müsste, glaube ich, auch in dieser Stange drin sein, beziehungsweise in der Lenkeinheit. Müsste auch, glaube ich, der Akku integriert sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ansonsten viel mehr. Weißt du noch irgendwie?
Nee, mehr das dazu? Sind Eckdaten. Ich denke, das wird auch ein Nischenprodukt werden. Das wird jetzt kein großartiges Massenprodukt werden, aufgrund der Preisgeschichte. Aber warum nicht? Interessant. Ach so,
und ich glaube, der erste Markt ist irgendwie irgendwas in Asien drüben. Das haben sie, glaube ich, auch noch gesagt. Ja. Da soll es, glaube ich, zuerst kommen. Inwieweit das natürlich, keine Ahnung, warum. Ja. Muss man mal abwarten, ob es wirklich so sein wird. Ich denke auch mal, es ist halt Audi. Ja, das wird wahrscheinlich preislich eher so das obere Segment sein. Wenn allerdings Verarbeitung, Leistung stimmt, warum nicht? Ja.
Ja.
Es macht auf jeden Fall von dem, was ich gesehen habe, einen sehr vernünftigen Eindruck. Und wäre auch eher das, was ich mir halt wünschen würde. Und nicht so diese elektrifizierten
Tretroller.
Tretroller, ja.
Ja, das ist natürlich eine Geschmackssache. Mich hat dieser Tretroller-Hype auch noch nicht so komplett erfasst. Und wo er mich erfasst hat, das sind natürlich dann so ein paar Ausnahmeroller. Aber da kommen natürlich auch wieder in eine ganz andere Preisgefilde. Aber gut, da vielleicht zu gegebenen Zeit mal ein Review zu einem Produkt, schauen wir mal. da stehe ich gerade in Verhandlungen mit einem Schweizer Unternehmen.
Ah, okay, Schweiz. Ja,
aus der Schweiz hier, ja. Mhm. Gut, und aus München kommt das nächste kleine Start-up, der Joko Winterscheid, diesmal ohne Klaas, nur der Joko, der ist in den E-Bike-Markt eingestiegen, zusammen mit einem Kompagnon, mit einem Imageberater, den Andreas Weinziel. Da hat er ein Startup gegründet, was sich Sushi nennt. Und die möchten den E-Bike-Markt im Preisbereich so ein bisschen aufrollen und haben ein City-Bike, ein Urban-Bike vorgestellt, was man für sage und schreibe derzeit 899 Euro vorbestellen kann. Das ist der Early-Bird-Preis und der reguläre Preis soll dann 999 Euro sein. Wir haben vor der Sendung sehr lange Zeit damit verbracht, uns mit dem Produkt zu beschäftigen. Und klingt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick recht interessant. Das ist ein Fahrrad, wie wir so beide ermittelt haben, was durchaus für den City-Einsatz gedacht ist. Wir haben hier einen 200-Watt-Motor drin, wir haben hier einen Samsung-Akku verbaut, der in Form einer Trinkflasche oder einer klassischen Trinkflaschenpositionierung, also da, wo die Trinkflaschen sitzt, auch auf dem Rahmen sitzt. Dadurch hat man natürlich den Vorteil, man kann einen Standard-Fahrradrahmen verwenden und kann relativ viele Standardkomponenten an diesem Rad verbauen. Und dadurch werden sie wahrscheinlich auch diesen geringen Preis realisieren können, weil es sind so Brot- und Butterkomponenten, die man am Fahrrad hat. Und ich vermute mal, das ist auch das Geheimnis des günstigen Preises. Weil wenn man sich Marktbegleiter anschaut, liegt man da ja nun wesentlich drüber über diesen 899 respektive 999 Euro.
Aber wir hatten ja vor der Sendung schon drüber gesprochen. Also ich denke mal an den Markt oder die Idee, die sie haben und auch für den Markt, den sie sich vorstellen, ist das von Ausstattung her gut kalkuliert, beziehungsweise auch konzeptioniert. Von daher, alleine der Preis ist halt schon sehr interessant. Das ist jetzt kein Rad für die Berge. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es fehlt auch, hatten wir auch schon festgestellt, ein bisschen Ausstattung, zumindest mal auch so als Bestelloption. Wo wir auch schon gesagt hatten, so gerade als Citybike, die City-Tauglichkeit in Bezug auf Schutzbleche und Gepäckträger, das fehlt einfach. Ja, das sind Teile,
die kann
man. Ja, Beleuchtung auch. Ja, das sind aber alles Sachen, die kann man relativ einfach und teilweise auch sehr günstig und trotzdem vernünftig noch nachrüsten. Es ist halt schade, dass es nicht als Option, das hattest du ja schon angemerkt, zu bestellen ist. Ja, was auch durchaus schade ist, aber das ist jetzt für mich kein Beinbrecher oder Knickbrecher. Mhm. Treibt natürlich den Preis ein bisschen nach oben, aber unter 1.000 Euro ein E-Bike. Ich würde mir mehr Informationen zum Motor einfach wünschen.
Ja, die technischen Daten sind ein bisschen, könnten ein bisschen detaillierter sein, sagen wir es mal so. Ja. Ist wahrscheinlich auch absichtlich so gehalten. Vom Design her hat sich auch dazu geäußert, dass er auch ein Fahrrad auf den Markt bringen wollte. Er hat es ja jetzt auf den Markt gebracht, was man nicht auf den allerersten Blick als E-Bike identifizieren kann, was auch noch gut aussieht und stylisch aussieht und durchaus
designtechnisch
gut aus.
Optisch gefällt mir sehr gut.
Ja, es gibt da zwei Modelle, die sich so ein bisschen vom Design unterscheiden. Einmal das Marquee 1 und das Marquee 2. Die Marke heißt übrigens Sushi, nochmal so als Erklärung. Von daher ist es interessant. Wie gesagt, das Zubehör ist ein bisschen dünn gesät, nämlich es gibt im Moment kein Zubehör zu kaufen. Schutzbleche und Gepäckträger, das kann man halt auch über Third-Party-Sachen sehr schnell realisieren. Das hatten wir auch schon durchgekaut. Aber wirklich, was ich mir wünschen würde, wenn serienmäßig auch ein Beleuchtungssystem mit eingebaut wäre, was dann auch über den Akku gespeist wird.
Genau, eine
oder
schön
vielleicht,
integrierte Lösung, ja.
Und da gibt es so schöne Sachen. Wäre.
Ja. Aber die sind halt auch nicht günstig. Ja. Da kommst du
die
mit deinen 1.000
günstig.
Euro nicht mehr hin. Ja.
Das ist richtig. Aber gerade für ein Citybike und gerade würde ich das als einen essentiellen Bestandteil werten. Das ist meine Meinung. Ja. Und notfalls hätten sie das auch über einen Narbenakku realisieren können. Wäre zwar ein bisschen doof, wenn man schon, also über einen Narben.
Nee, wenn dann musst du das über einen Akku machen.
Ja.
Das bietet sich einfach an.
Ja, das bietet sich an, aber haben sie leider nicht gemacht. Und
wobei, du hattest eben kurz über das Design schon gesprochen. Man muss natürlich auch sagen, das ist schon so ein bisschen hipstermäßig.
Das ist so ein Single-Speed-Design, so ein bisschen.
Es hat eine Stahl-Starrgabel, das ist auch wieder so ein Ding. Du hast eben Single-Speed schon angesprochen. Das ist auch natürlich so ein Trend die letzten zwei Jahre. Ja, gerade in Großstädten gibt es immer mehr Fahrradfahrer, die da auch auf Single-Speed gehen. Das inwieweit der Trend für jeden, der sich sowas kauft, natürlich Sinn macht, das sei, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde sagen, der ein oder andere, ja, den man da mit einem Single Speed sieht, der wäre mit einem anderen Fahrrad definitiv besser bedient gewesen. Und gerade im Bereich mit Nabenschaltung lässt sich da auch optisch sehr viel machen, wenn man da nicht auf diese Standard-Schaltkomponenten einfach steht und da zumindest mal optisch gerne halt so eine saubere, in Anführungszeichen, Lösung hätte. Aber ja, muss halt jeder selbst wissen. Deswegen, also designtechnisch finde ich die eigentlich schon sehr gelungen. Probefahrt würde mich mal interessieren, auf alleine wegen dem Motor, ja, wie das Fahrverhalten bzw. das Antrittverhalten auch ist bei dem Rad. Macht mir in Bezug auf Alltagstauglichkeit, müsste man halt mal wirklich eine Probefahrt machen, wie halt Motor und oder wie das Fahrrad halt mit dem Motor einfach läuft. Ja. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da außerhalb der Stadt glücklich wird mit dem Rad, aber dafür ist es meiner Meinung nach auch nicht gedacht. Ja,
ja, sie geben in den technischen Daten eine Reichweite von 30 bis 60 Kilometer an. Das vollkommen ausreichend. Richtet sich natürlich auch, wie hoch die Unterstützung ist. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Stufen, die man da auswählen kann. Also wie stark die Unterstützung ist. Aber das ist für einen
Stadtbereich okay. Ja, dein Streckenprofil und auch dein Körpergewicht. Das hat so einen riesen Einfluss drauf.
Ja,
je mehr Gewicht, egal ob Gepäck oder Fahrer oder Fahrerin, transportiert werden müssen, klar, das geht natürlich auf Reichweite.
Das ist ganz klar, logisch. Klingt durchaus interessant und der Preis ist wirklich
ist attraktiv.
Sehr knackig, ganz klar. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch keine Reviews gesehen. Das ist ja auch noch nicht, wird ja auch noch nicht ausgeliefert.
Vorbestellungen laufen. Durch dich heute erst davon erfahren. Deswegen, also wie gesagt, mit dem Motor muss ich mich mal wirklich auf die Suche machen, wo es da eventuell mehr Angaben gibt dazu. Ob man da irgendwas noch finden kann, jenseits der spärlichen Informationen auf der Seite von Sushi Bikes. Weil das interessiert mich schon. Ne? Das ist ein Hinterrad-Nabenmotor. Von daher, mehr Informationen habe ich auf die Schnelle jetzt vor der Sendung nicht gefunden. Muss man mal gucken. Und ansonsten finde ich es optisch doch sehr ansprechend. Also zumindest mal mein Geschmack treffen sie ganz gut. Vor allem das Schwarze sieht halt Hammer aus.
Ja. Ja, ich würde dann auch zum Schwarzen greifen. Es gibt ja da noch so eins mit so farbigen Reifenmäntel. Ja, das sieht nicht schlecht aus, aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn mal der Reifen abgefahren ist, wenn man einen Platten hat oder wenn das Ding kaputt ist, ob man im gleichen Design auch wieder diesen Reifenmantel dazu bekommt. Da müsste man gucken, was das für ein Mantel ist und wie es da designtechnisch aussieht. Deswegen ist man mit so einem klassischen Schwarz, denke ich, da besser bedient.
Ich bin gerade auf dem Instagram-Kanal von Sushi Bikes und da schreiben sie bei einem Bild, S steht für schnell. Das sind keine, also so viel ich gesehen habe, sind es keine S-Pedelecs. Also keine
Speed-Pedelecs. Nein, es sind maximal 25.
Genau. Weil das mit dem S ist dann auch schon wieder ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Hätte man anders schreiben können, weil gerade in Deutschland ja der Begriff S-Pedelec oder dafür steht, für die Fahrräder, die halt bis zu 45 sind es, glaube ich, fahren.
Also da brauchst du auch
mit Unterstützung bis 45 fahren können. Genau, da brauchst du auch wieder deinen Versicherungsschutz. Wobei die Plakette ist ja nicht so teuer. Ja, das geht ja.
Nee, aber du musst natürlich dann mindestens auch einen Mofa-Führerschein haben für die S-Pedelecs. Die darfst du ja nicht ohne fahren. Das ist ja auch noch ein Knackpunkt.
Ja, wobei, ja, doch, nicht jeder Fahrradfahrer hat wahrscheinlich einen Führerschein oder nicht mehr, ja.
Oder noch nicht. Es gibt ja auch Jugendliche, die unter einer gewissen Grenze sind, die,
ja, ja. Die haben aber auch nichts mit dem S-Pedelec verloren. Ja, sorry.
Sagst du so?
Ja, das sag ich. Ja, alle,
es gibt Sachen, nur, die glaubst du nicht. Nein, aber wie gesagt.
Ja, klar. Mein Gott, ich bin auch schon Mofa ohne Führerschein als Jugendlicher gefahren. Das, klar, das passiert, aber es sollte nicht, ja.
Na, wie gut, dass das schon verjährt ist. Ja, aber wie gesagt, schönes Fahrrad, schönes Projekt und er ist natürlich eine bekannte Persönlichkeit und wenn er seine Persönlichkeit gut einsetzt und gut nutzt, dann kann er das Ding gut vermarkten und das wird er sicherlich auch tun. Ne? Ja.
Ich bin mal gespannt, ja. Vor allem, dass ich da noch nichts gehört habe in den einschlägigen Kanälen dazu. Das ist halt so die Überraschung. Ja.
Und das muss ich dir erst erzählen als Nicht-E-Bike-Fahrer. Du.
Ja, okay, aber du hast ja ein Auge drauf.
Ich habe ein Auge
drauf. Du interessierst dich ja dafür.
Ich
interessiere mich dafür. Wie gesagt, aber bei denen, okay, ich bin momentan auch nicht im Markt. Ah, da sieht man auch ein besseres Bild mal mit dem mit der Bedieneinheit. Okay, schön. Aber wie gesagt, das ist bei mir an den Kanälen, wo ich normalerweise unterwegs bin, ist das nicht aufgeschlagen.
Okay.
Seltsamerweise, ja.
Ja, ja, schauen wir mal.
Und dann, alleine durch den Preis, so hast du ja schon gesagt, ist das wirklich sehr interessant, ja.
Ja. Schauen wir mal. Gut, zum Schluss oder fast zum Schluss möchte ich noch ein kleines neues Werbevideo von Microsoft verlinken. Die Agentur hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, um einen Doppelgänger, nicht einen Doppelgänger, um jemanden zu finden, der mit dem Namen MacBook heißt. Ja, zugegeben, es ist ein Spitzname, er heißt eigentlich McKinsey Book, aber sein Spitzname ist MacBook. Und es ist ein Australier und den haben sie für den Werbespot verpflichtet, der ganz gut gemacht ist, finde ich. Letztendlich die Quintessenz des Werbespots ist, um das jetzt abzukürzen, MacBook sagt, kauf dir ein Surface Book. Also das ist so der Tenor, was dabei rauskommt. Und ist ganz lustig gemacht. Sie haben halt, wie gesagt, diejenigen gefunden, der mit Spitznamen MacBook heißt. Hm. Ja. Auf Ideen muss man auch erstmal kommen.
Ja.
Ja, gut. Und dann zum Schluss haben wir noch ein paar Gadgets. Ein Gadget, nicht ein paar. Obwohl, wenn man das Gadget kauft oder dieses Set kauft, hat man gleich 5 Gadgets oder 5 Sachen im Karton. Und wir sind heute so im Bereich der Rollen unterwegs und der Räder unterwegs und da passt das sehr gut dazu. Du kennst wahrscheinlich das Problem, wenn du einen Bürostuhl hast und hast einen Hartboden, dass dieser Hartboden, ja, und die Rollen, die Standardrollen, die da drauf unterwegs sind, Geräusche von sich geben. Mhm. Die meisten Schreibtischstühle, wenn du nicht dediziert beim Kauf angibst, du willst jetzt Rollen haben für Hartböden, dann bekommst du halt diese Plastikrollen, die eigentlich mehr oder weniger für Teppich gedacht sind, etc. Und wenn du dann andere Rollen bekommst, sind die zwar leicht gummiert, aber die fahren sich relativ schnell ab und haben trotzdem noch eine gewisse Geräuschkulisse. Deswegen gibt es ja diese durchsichtigen oder auch farbigen Hartböden, Schutzmatten, wo man dann den Schreibtischstuhl draufstellt und sich in diesem Bereich bewegt. Das kann man machen, sieht aber nicht so schick aus. Und man hat immer das Problem, wenn man sich jetzt nicht für so eine riesen Matte entscheidet, dass man ab und an auch von dieser Matte runterkommt, dann muss man wieder draufrollen. Also es ist nicht so toll und nicht so ergonomisch. Und du hast auch immer noch diese Rollen, die einen recht eine recht hohe Geräuschkulisse haben. So, und da gibt es jetzt eine Lösung. Es gibt nämlich Ersatzrollen oder Rollen, die man halt austauschen kann, von der Firma Xylotec. Das ist ein Set, das aus 5 Rollen besteht. Und die Rollen erinnern auf den ersten Blick so ein bisschen an Skateboard-Rollen. und nicht Skateboard, Inliner-Rollen. Das ist so die erste Verbindung, die ich da hatte, wo ich die gesehen habe. Ich weiß jetzt wirklich nicht ganz genau, ob das 1:1 Inliner-Rollen sind, die da verbaut sind. Es sind jedenfalls sehr leichtgängige Rollen und sie haben auch ein hochwertiges Kugellager, also ein Edelstahlkugellager, was die Leichtgängigkeit natürlich extrem beeinflusst. Das heißt, die Dinger rollen wirklich super und gleiten wirklich sehr gut, besser als jede Bürostuhl-Standardrolle. Und der größte Vorteil ist dadurch, dass sie natürlich diese volle Gummierung haben und nicht nur eine Beschichtung mit Gummi, wie die Rollen von Standardbürostühlen, sind sie auch fast lautlos. Und man braucht halt keine zusätzliche Matte, dadurch, dass sie, wie gesagt, diese schöne halbharte Gummierung haben, hinterlassen sie auch keine Spuren auf dem Laminat, auf dem Parkett oder auf den Fliesen. Also man braucht keine extra Schutzmatte, es läuft gut. Und es ist fast geräuschlos. Designtechnisch, wie gesagt, erinnern sie sehr stark an Inliner-Rollen. Und ich bin jetzt nicht so im Inliner-Game, um zu sagen, ob das wirklich Inliner-Rollen sind. Kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Meine Empfehlung für alle diejenigen, die sich von diesen hässlichen Matten befreien wollen und direkt auf dem Untergrund rollen möchten. Der Preis ist absolut okay, finde ich, mit 29,95 €. Kleiner Hinweis, es gibt da zwei Versionen von derzeit und das bezieht sich auf den Stift, weil es gibt ja diese Standardstift oder die Rollen sind ja mit einem Stift im Schreibtischstuhl gehalten und da drehen sie sich natürlich auch drinne und ihr solltet vorher das Ganze abmessen. Wenn man sich auf Amazon durch das Bild klickt, sieht man auch genau, auf was sie die Maße beziehen. 22 mm bis zum ersten Einrastpunkt und dann gibt es halt diese 10 mm oder die 11 mm bis zum nächsten Einrastpunkt. Das sollte man ausmessen, bevor man sich halt die Rollen bestellt, damit das dann auch in den Standard, in diese Standardaufnahme reinpasst. Ja, das ist so mein kleiner Mini-Gadget-Tipp.
Okay.
Sachen, die gibt's gar nicht, ne? Gut, würde ich doch sagen, haben wir es doch heute geschafft, oder?
Sind wir am Ende angekommen, gut. Ja, wenn du fertig bist, also ich habe jetzt nichts mehr dazu zu fügen. Ja.
Das ist gut, dann haben wir es doch. Dann würde ich sagen, okay. Alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.
Jo, tschüss.